Deutschlandfunk Interview.
Für Reformen sind die Menschen in Syrien auf die Straßen gegangen. 10 Jahre später hat das Regime von Machthaber Assad über 500.000 Menschen getötet, viele in Gefängnissen gefoltert und etwa 13 Millionen Menschen vertrieben, die Hälfte von ihnen innerhalb des Landes. Die meisten Kinder überleben nur, statt zu leben. 90% von ihnen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Der Bürgerkrieg ist zu einem internationalen Stellvertreterkrieg geworden, der sich in diesen Tagen zum 10. Mal jährt. Machthaber Assad kontrolliert aber nicht das ganze Land. Es ist de facto dreigeteilt. Die Angst vor Verfolgung durch den Geheimdienst ist inzwischen so groß, dass kaum jemand im Land sich traut, darüber zu sprechen. Ich kann jetzt darüber sprechen mit dem Aktivisten Omar Sharaf. Er hat sich mit seiner Organisation Adopt a Revolution dafür eingesetzt, die Zivilgesellschaft zu unterstützen, zum Beispiel durch Schulunterricht. Sharaf lebt in Deutschland. Einige seiner direkten Verwandten sind weiterhin in Syrien. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Rose.
Hätten Sie sich vor 10 Jahren vorstellen können, dass friedliche Proteste in so einer Katastrophe enden?
Nein, definitiv nicht, weil wir dachten, dass der Assad Junior der im Westen ausgebildet wurde, der in Kontakt mit Demokratie kam und dass er vielleicht zügig nach wenigen Wochen doch auf die Bevölkerung reagieren würde, positiv reagieren würde.
Es ist jetzt ja ganz anders gekommen. Wie muss man sich das Leben denn gerade vorstellen, vor allen Dingen in den ehemals umkämpften Regionen? Würden Sie sagen, die Menschen leben dort oder überleben sie eher?
Es ist wirklich ein Kampf ums Überleben. Also von einem normalen Leben kann man nicht mehr ausgehen. Ich habe, wie Sie gesagt haben, Verwandte vor Ort. Sie starten den Tag, jeden Tag und versuchen wirklich bis zum Abend überhaupt was hinzubekommen, an Nahrungsmittel, an Stromversorgung, an Brennstoff sogar. Das heißt, von einem Leben kann man nicht wirklich sprechen.
Das heißt, statt Angst vor Bomben hat man jetzt Angst vor Hunger?
Absolut. Und Sie haben es gesagt, 80%, 90% der Bevölkerung lebt inzwischen unter Armutsgrenze. Das heißt, es ist eine Perspektivenlosigkeit, die dort herrscht, die ist ja, einmalig jetzt in der Geschichte des Landes.
Die verfeindeten Gruppen, die leben ja zusammen in dem Land. Wie gehen denn die Menschen mit diesen extremen Spannungen um? Also lebt man einfach segregiert, damit man nicht wieder aneinander gerät?
Ich glaube, die Menschen tendieren jetzt dazu, abzuschalten. Wie gesagt, der Druck, der alltägliche Druck ist einfach so massiv, dass man jetzt nicht politisch mehr agiert, sondern versucht man wirklich sein Überleben dazu sichern.
Viele haben ja Angst vor dem Polizeistaat, vor dem Geheimdienst auch. Was hören Sie denn über verschwundene und in Gefängnissen gefolterte Menschen?
Ja, also leider kam es jetzt seit 2018 etwas so, dass der syrische Staat da angefangen hat, preiszugeben, dass bestimmte Häftlinge, inzwischen fast 20.000, doch im Gefängnis ums Leben kamen. Wenn Familien ihre vermissten Verwandten suchen, dann kriegen sie jetzt inzwischen auch eine Bescheinigung vom Standesamt, also von den Behörden vor Ort, dass diese Person an dem und dem Tag verstarb, meistens so um 7 Uhr zufälligerweise. Und das heißt, das Regime steht dazu, befürchtet keine Sanktionen und Strafen von außen. Von daher, es mehren sich auf jeden Fall die Todesanzeigen. Allerdings wird das ganz still gehandelt von den Familien. Also es gibt keine Trauerfeier, nichts. Man bekommt auch die Leiche des Verwandten auch nicht.
Sie haben ja sich stark gemacht mit Adopt a Revolution. Kann man jetzt in dieser Situation überhaupt noch helfen, zum Beispiel mit Schulunterricht?
Nein, leider nicht. Also so tief in Ostghouta, also wo wir unter anderem aktiv waren, können wir nicht arbeiten. Es gibt einen Grund. Das Regime hat ein Machtmonopol. Das Regime duldet keine Zivilgesellschaft und die Arbeit mit Adopt war eine zivilgesellschaftliche Aktivität. Das heißt, das Regime hat nach wie vor die Macht vor Ort, will gerne kontrollieren, was da unterrichtet wird und auch die Art und Weise, wie unterrichtet wird, wird vom Regime auch festgelegt.
Schauen wir mal auf die größere Perspektive. Der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller, der hat von der größten Tragödie des Jahrhunderts gesprochen. Eine Tragödie ist im Theater eine schicksalshafte Handlung. Das Scheitern ist da unausweichlich. Was antworten Sie, wenn Sie solche Beschreibungen hören?
Es ist definitiv eine Tragödie, aber die ist nicht gestern entstanden. Sie entstand erst 2011, als viele Demokratien, westliche Demokratien weggeschaut haben und somit ermöglichten, egal ob willentlich oder nicht willentlich, dass andere Akteure vor Ort dieses Vakuum erstmal schließen und dass sie quasi als alleinige Spieler vor Ort wieder agieren.
Wo hätte man denn politisch eingreifen müssen? Also zum Beispiel mit einer Militärintervention der USA unter Obama?
Nein, das nicht eigentlich. Also so weit wäre es auch nicht notwendig geworden oder gewesen. Ich glaube, man hätte auf jeden Fall Assad delegitimieren, politisch delegitimieren vom Anfang an. Und leider ist das so bis heute, ist Assad und sein Regime der rechtliche, rechtmäßige Repräsentant des syrischen Staates nach außen. Besitzt nach wie vor den Sitz von Syrien in der UNO, aber in vielen internationalen Organisationen, verhandelt auch mit anderen Staaten und sogar auch hier in Westeuropa beziehungsweise in den Ländern, wo die syrischen Geflüchteten angekommen sind, müssen diese Geflüchtete ihre Reisepässe, Reisedokumente auch beim syrischen Regime erneuern lassen und dazu 2 Milliarden US-Dollar pro Jahr an das Regime überweisen.
Aber wie genau hätte man das diplomatisch machen sollen? Also genau diese Grenzverschiebung, die langsam behindern?
Assad hat seine Vernetzung in den Westen. Sein Geld bzw. das ganze Vermögen der Familie ist ja im Westen. Und bis vor wenigen Monaten hat man damit nichts gemacht. Assad konnte seine Versorgung, also die Versorgung für das Regime, irgendwie weiter aufrechterhalten und befürchtete eigentlich keine Konsequenzen.
Das heißt aber, wenn ich Sie richtig verstehe, die politische Strategie auch der internationalen Gemeinschaft zu sagen, es gibt keine Zukunft mit Assad, die ist auch komplett gescheitert.
Also ich denke, Assad wird jetzt vielleicht befürchten, dass ein zweiter Aufstand entsteht, nicht aufgrund von politischen Hintergründen oder Ursachen, sondern aufgrund der Hungersnot, die da vor Ort entsteht. Sogar seine Loyalisten, die vor ihnen 8 oder 10 Jahre gekämpft haben, sitzen jetzt da und die haben keine Ressourcen mehr.
Das heißt aber, einen Moment, Sie haben ja diese Organisation Adopt a Revolution. Sie sehen da schon noch eine Hoffnung, dass es Aufstände und möglicherweise eine Revolution geben könnte?
Absolut, eine zweite Welle ist definitiv auf dem Weg. Das sehe ich genauso.
Das sagt Omar Sharaf. Er ist syrischer Aktivist und wir haben über Syrien und 10 Jahre Bürgerkrieg gesprochen. Besten Dank dafür.
Vielen Dank.